Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz einen schönen guten Tag. Ein 91-jähriger Familienunternehmer, drei adoptierte Jagdfreunde und ein milliardenschweres Erbe. Ein Prozess um den Drogeriemarktgründer Erwin Müller hat für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Heute gab es am Landgericht Ulm eine Entscheidung, mehr dazu gleich. Außerdem Thema in dieser Sendung: Deutschland ist so hoch verschuldet wie noch nie. Das zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamts. Gleichzeitig haben die größten Börsenkonzerne des Landes in den vergangenen Jahren Milliarden Subventionen erhalten. Wie passt das zusammen? Und immer mehr Privathaushalte und Unternehmen nutzen die Sonne zur Stromerzeugung. Wir starten diese Sendung auch in der Sonne, allerdings nicht mit einem Blick auf die Photovoltaik, sondern auf die Reisebranche. Seit heute sind in ganz Deutschland Sommerferien. Heute haben auch die Schüler und Lehrer in Bayern ihren ersten Ferientag und trotz gestiegener Preise und oft knapper Kassen ist die Reiselust der Deutschen ungebrochen. Im vergangenen Jahr haben die Bundesbürger fast 87 Milliarden Euro fürs Reisen ausgegeben. Was macht das mit der Reisebranche? Das wollen wir jetzt klären und dazu schalten wir live zu Klaus-Rainer Jackisch an die Frankfurter Börse. Herr Jackisch, man könnte meinen, für die Reisebranche sind das nach den harten Corona-Jahren jetzt goldene Zeiten. Ist das wirklich so?
Ja, das sieht auf den ersten Blick tatsächlich so aus, aber die Lage ist doch etwas differenzierter, obwohl in der Tat die Branche im Moment sich nicht beklagen kann, denn viele Länder melden wirklich sehr hohe Buchungszahlen. Spanien zum Beispiel für das erste Halbjahr schon wieder einen Rekord und auch in Griechenland und in Kroatien läuft das Geschäft sehr gut, auch in Italien. Aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, welchen Bereich der Tourismusbranche man sich genauer anschaut. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Michael Gierse. Er ist Fondsmanager bei der Union Investment und ist seit vielen Jahren spezialisiert auf den Tourismussektor. Herr Gierse, lassen Sie uns vielleicht mal mit den Hoteliers und den Veranstaltern anfangen. Denen ist es ja tatsächlich gelungen, sehr, sehr starke Preissteigerungen durchzudrücken. Denen geht's gut, oder?
Ja, vor allen Dingen den Hoteliers. Es gab Aufholeffekte nach Corona. Der Kunde war bereit, jeden Preis zu bezahlen, vor allen Dingen im letzten und vorletzten Jahr. Da scheint jetzt aber so ein bisschen zum Erliegen zu kommen. Die Reiseveranstalter mussten diese hohen Preise der Hoteliers natürlich auch an ihre Kunden weitergeben. Deswegen haben wir bei einer typisch oder durchschnittlich deutschen Pauschalreise heute einen Preis, der liegt 25% über 2019, aber wir haben auch 15% weniger Reisende.
Okay, also das heißt, man ist nicht mehr bereit, da jeden Preis zu bezahlen. Und das gilt ja offenbar auch für die Luftfahrtbranche. Da ist das Jammern im Moment noch relativ groß.
Ja, da hatte man eigentlich eine sehr gute Saison erwartet. Wir hatten Probleme bei den Flugzeugen, Lieferverzögerungen. Einige Flugzeuge standen am Boden wegen Wartungen und dergleichen. Der Reisetrend ist ungebrochen. Das heißt, die Nachfrage sollte größer sein als das Angebot. Und das bedeutete steigende Preise. Das war ungefähr bis zum Mai auch der Fall. Aber dann war es scheinbar doch zu viel für den Buchenden oder für den Kunden. Und er zögerte und zögerte. Und siehe da, Ryanair war die erste Fluggesellschaft, die gewarnt hatte. Und wir haben die Ergebnisse letzte Woche gesehen. Sie haben zwar 10% mehr Passagiere, aber der durchschnittliche Reisepreis lag im Quartal 15% unten drunter.
Das deutet aber schon sehr darauf hin, dass die Branche es in den letzten Jahren nach Corona auch ein bisschen übertrieben hat, oder?
Naja, der Kunde war ja bereit, jeden Preis zu zahlen. Und ich befürchte, dass wir jetzt den Zenit überschritten haben. Ja, die Statistik in Deutschland, das ist allerdings Hotel, Restaurants und dergleichen alles zusammen, haben wir dieses Jahr im ersten Halbjahr schon ein Minus von 3,5%. Das heißt, wir haben den Zenit überschritten. Und ich denke mal auch, dass die Pauschalreise im nächsten Jahr wahrscheinlich preisgünstiger sein wird. Nichtsdestotrotz ist, wie Sie das eingangs gesagt haben, der Reiseboom ungebrochen. Es gibt wenig, erstaunlich wenig Last-Minute-Angebote. Also man kann es doch noch so gerade an den Mann bringen.
Das heißt, man steuert offenbar auch ganz gut. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass nicht alles in der Branche rund läuft. Die Verspätungen bei Fluggesellschaften sind weiterhin hoch. Auf den Flughäfen, insbesondere in Frankfurt zum Beispiel, kann man stundenlang auf sein Gepäck warten. Überall fehlt Personal. Die Hoteliers haben auch kein Personal. Das Essen ist teilweise schlechter geworden. Also der Reisende muss sich schon ganz schön viel bieten lassen für die höheren Preise, oder?
Ja, die Inflation treibt natürlich gerade Hotels und Gaststätten an. Das heißt, da wird überall gespart. Das Schnitzel wird dann kleiner gemacht für denselben Preis oder bei höherem Preis sogar. Und Corona hat halt gezeigt, dass es vielleicht auch für viele im Dienstleistungssektor attraktivere Jobs gibt, die Da sind viele nicht zurückgekommen und da leiden wir noch heute drunter. Und man hat halt versäumt, dieses Personal einfach zu halten, weil man hat gedacht, es gibt genug, was allerdings nicht der Fall war.
Etwas erschreckend ist ja auch, dass ein Großteil der Deutschen sich einen Jahresurlaub gar nicht mehr leisten können. Jedenfalls, wenn man der Statistik von Eurostat, dem Europäischen Statistikbehörde, Folge leistet. Danach sind rund 25% der Deutschen haben nicht genug Geld für einen Jahresurlaub. 13% waren es noch 2018. Also eine massive Steigerung. Das ist eine Folge der Inflation, oder?
Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, das ist diese erhöhten Preise, wie ich das eben schon gesagt hatte. Aber wir haben auch weniger Reisende. Das zeigt ja das auch schon. Das Ergebnis allerdings, muss ich sagen, im oberen Segment, also im Luxussegment, ist der Trend ungebrochen. Auch der Trend zur Zweit- und Drittreise, also die typische Städtereise. Das sehen wir ja auch, dass es schon Demonstrationen gibt in Barcelona, in Venedig, werden extra Gebühren erhoben. Dubrovnik, das sind so Städte, da sollte man besser nicht hingehen, weil es einfach zu voll ist. Also da, gerade bei Städtereisen außer Paris, da hat die Air France dieses Jahr gewarnt, dass wegen der Olympiade man dort nicht hinreist. Na, dann wird halt woanders hingereist. Also dieser Trend ist weiter gut vorhanden. Auch Events, also wir haben viele Gruppen wie Rammstein oder Coldheart, die werden einfach, da reisen sehr viele hin. Und das ist jeweils für die Stadt dann ein großes Ereignis und auch für die Hoteliers und die Gastronomie. Oder wir hatten die Euro in diesem Jahr. Kreuzfahrten laufen auch sehr gut. Ja, da ist der Trend wirklich ungebrochen und da ist Deutschland inzwischen die Nummer 2 in der Welt nach der USA.
Das sagt Michael Gierse, er ist Fondsmanager bei der Union Investment und Tourismusexperte. Vielen Dank für diese Einblicke in diese ja interessante Branche.
Vielen Dank auch aus Köln. Schauen wir auf den deutschen Aktienindex. Wie ist der DAX in die neue Woche gestartet?
Ja, mit Schwung muss man sagen. Nicht große Euphorie, aber doch mit deutlichem Plus. Der deutsche Aktienindex aktuell bei 18.475 Punkten und 58 mehr als gestern. Und das liegt wieder einmal an der Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank, die ja diese Woche tagt, möglicherweise ein Zeichen gibt, dass im September nun tatsächlich die Zinsen gesenkt werden. Diese Hoffnung auch an den internationalen Märkten, das treibt im Moment die Kurse an.
Größter Gewinner im DAX ist heute die Aktie des Chemie- und Pharmaunternehmens Merck. Was steckt dahinter?
Das liegt daran, dass man überraschend die Gewinnprognose für dieses laufende Jahr erhöht hat, obwohl ja Merck eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten eher negative Schlagzeilen verursacht hat, weil es dort große Probleme mit der Neuentwicklung von Medikamenten gibt. Aber im Gesundheitssektor läuft es besser, auch bei den Flüssigkristallen und insbesondere für Fernsehgeräte läuft es weiterhin sehr gut und die Aktie ist heute der große Gewinner im DAX mit einem Plus von 4%.
Und dann lassen Sie uns zum Schluss noch auf Eurokurs, Umlaufrendite und Goldpreis schauen.
Ja, der Euro, der schwankt heute um seinen Vortageswert. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei einem Dollar 0,841. Die Umlaufrendite, die ist gesunken auf 2,36%. Und die Feinunze Gold, die kostet 2.392,80 Dollar. Das sind rund 6 Dollar mehr als am Freitag.
Vielen Dank in den Frankfurter Börsensaal, Klaus-Rainer Jackisch. Und wir gehen noch einmal zurück zur Reisebranche. Der Europäische Gerichtshof hat mit einem Urteil heute die Rechte von Pauschalreisenden gestärkt. Die Richter entschieden, Insolvenzversicherer müssen auch dann einspringen, wenn Reisende wegen außergewöhnlicher Umstände von ihrem Urlaub zurückgetreten sind. Exona Hiseni berichtet.
Geklagt hatten Urlauber aus Österreich und Belgien. Sie waren 2020 wegen der Corona-Pandemie von ihren Pauschalreisen zurückgetreten. Danach wollten sie von den Reiseunternehmen das Geld zurück. Doch die konnten nichts mehr zurückzahlen. Sie waren mittlerweile insolvent gegangen. Dafür gab es eine Versicherung, aber die wollte nicht zahlen. Das Argument der Versicherung? Die Konstellation sei nicht abgedeckt, da die Pauschalreise ja wegen der Corona-Pandemie ausgefallen sei und gerade nicht wegen einer Insolvenz. Dieser Argumentation ist der Europäische Gerichtshof heute nicht gefolgt. Die Insolvenzversicherung muss auch dann zahlen, wenn Reisende aufgrund der Corona-Pandemie zurückgetreten sind, so die Richter in Luxemburg. Andernfalls würde ein wichtiger Anspruch der Reisenden leerlaufen. Sie können nämlich nach EU-Recht bei sogenannten unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen, wie etwa der Corona-Pandemie, von ihrer Pauschalreise zurücktreten, unterstrich der EuGH in seinem Urteil. Dann muss aber auch der Insolvenzschutz greifen, so die Richter.
Der EuGH hat die Rechte von Pauschalreisenden gestärkt. Deutschland ist so hoch verschuldet wie noch nie. Heute gab es vom Statistischen Bundesamt neue Zahlen zur Staatsverschuldung. Gleichzeitig haben die großen DAX-Konzerne in den vergangenen Jahren Milliardensubventionen vom Staat bekommen. Wie passt das zusammen? Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Jörg Münchenberg.
Bei der Staatsverschuldung meldet das Statistische Bundesamt einen neuen Höchststand. Demnach sind die Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden im vergangenen Jahr um 3,3% auf 2,445 Billionen Euro gestiegen. Umgerechnet entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 28.943 Euro, immerhin 778 Euro mehr als Ende 2022. Allerdings spielen hier auch statistische Besonderheiten eine Rolle, sagt Christina von Deuverden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem Deutschlandfunk.
Wenn man sich anguckt, was da im Jahr 2023 reingebucht worden ist, wir hatten da eine methodische Änderung, das ist das eine. Sprich, der öffentliche Personennahverkehr ist statistisch jetzt beim Sektor Staat verbucht. Das erhöht den Schuldenstand natürlich. Und zum anderen haben wir natürlich die Sonderfonds, die aufgelegt worden sind, um zum einen die ökologische Transformation hinzubekommen und zum anderen das Sondervermögen Bund, was den Schuldenstand natürlich im vergangenen Jahr deutlich erhöht hat.
Insgesamt stieg der Schuldenstand beim Bund gegenüber dem Vorjahr um 4,7% oder fast 76 Milliarden Euro. Die Schulden von Gemeinden und Gemeindeverbänden legten um 9,8% oder fast 14 Milliarden Euro zu. Lediglich die Länder verzeichneten einen Rückgang bei der Verschuldung. Grundsätzlich aber, so DIW-Expertin Deuverden, stehe Deutschland im europäischen Vergleich relativ gut da.
Es gibt noch einige Länder, die deutlich höher verschuldet sind. Verschuldet jetzt gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also der Wirtschaftskraft im Land. Wichtig in dem Zusammenhang ist halt immer, kann ich die Finanzpolitik aufrechterhalten oder laufen die Staatshaushalte in eine Schieflage rein? Derzeit sehe ich nicht das Problem. Wir haben natürlich aber in Deutschland das Problem mit der demografischen Entwicklung. Und man muss natürlich schon gucken, dass man da den Übergang in die Zukunft vernünftig aufstellt.
Ein Umstand, auf den nicht zuletzt Finanzminister Christian Lindner, FDP, immer wieder hinweist. Doch zumindest auf dem Papier steht nun der Entwurf für den Haushalt 2025, auf den sich die Ampelkoalition erst Anfang Juli nur mühsam hatte einigen können. Gleichzeitig aber hat die Ampelkoalition laut einer Studie des Flossbach von Storch Research Institute, der Denkfabrik des gleichnamigen Vermögensverwalters, die staatlichen Subventionen an die größten deutschen Börsenkonzerne erheblich ausgeweitet. Demnach haben sich allein 2023 die Fördermittel an die 40 DAX-Unternehmen mit knapp 11 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Hauptprofiteur war der Energiekonzern E.ON, nicht zuletzt wegen der Energiepreisbremsen und staatlicher Investitionszuschüsse, gefolgt vom Autobauer Volkswagen und von BMW. Die DIW-Steuerexpertin Deuverden sieht die Entwicklung durchaus kritisch.
Da sind einige Ausnahmetatbestände neu geschaffen worden. Das kann man gut finden, das muss man nicht gut finden. Ich denke, das politische Ziele auf anderen Wege und nicht durch Subventionen erreicht werden sollten.
Zumal sich laut Flossbach von Storch Institut der Nettogewinn der DAX-Konzerne 2023 auf insgesamt 117 Milliarden Euro summiert. Ursachen für die staatlichen Subventionen waren vor allem politische Entscheidungen der Ampel als auch der Großen Koalition, etwa Hilfsmaßnahmen während der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie Gelder zum Umbau der Industrie in Richtung Klimaneutralität.
Rekordschulden und Milliardensubventionen, ein Bericht von Jörg Münchenberg. Immer mehr Unternehmen und private Haushalte nutzen die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Im April waren in Deutschland gut 3,4 Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen installiert, fast 30% mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Im vergangenen Jahr entfielen demnach fast 12% der Stromeinspeisung auf Photovoltaik, ein neuer Höchstwert. Gregor Lischka berichtet.
Zu Beginn eine auf den ersten Blick schlechte Nachricht. Im ersten Quartal diesen Jahres wurden rund 50% weniger Solarmodule in Deutschland hergestellt als im selben Zeitraum des Vorjahres. Darauf verweisen Zahlen, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Gleichzeitig gingen auch die Einfuhren aus dem mit Abstand wichtigsten Importland China deutlich zurück. Ein Minus von rund 65% steht hier zu Buche. Laut Carsten Körnig vom Bundesverband der Solarwirtschaft ist dies aber vor allem auf die hohen Lagerbestände zurückzuführen, da im vergangenen Jahr noch extrem viel importiert wurde.
Die Lager wurden gefüllt. Und jetzt in den ersten Monaten diesen Jahres auch noch müssen erstmal diese Lager wieder geleert werden.
Jetzt die gute Nachricht.
Das ist kein Indikator dafür, dass der Markt jetzt eingebrochen wäre.
Ganz im Gegenteil. Körnig verweist auf Zahlen der Bundesnetzagentur, laut denen im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 25% mehr Leistung neu installiert wurde, als das noch im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres der Fall war. Heißt, das Wachstum bei der Solarenergie geht ungebremst weiter. Darauf verweisen auch die heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach lieferten im April des vergangenen Jahres etwa 2,7 Millionen Photovoltaikanlagen erneuerbaren Strom. Nun, im April diesen Jahres waren es schon rund 3,4 Millionen Photovoltaikanlagen. Es ist eine Steigerung um etwa 30%.
Deutschland befindet sich beim Ausbau der Photovoltaik, das kann man schon sagen, auf der Zielgeraden.
So Carsten Körnig vom Bundesverband der Solarwirtschaft. Die Ursachen dafür liegen nicht nur in den gestiegenen Preisen für fossile Energien. Die Solartechnik selbst wird auch immer günstiger und damit rentabler. Insgesamt entfallen mittlerweile rund 12% des eingespeisten Stroms in Deutschland auf die Photovoltaik. Für Carsten Körnig vom Bundesverband der Solarwirtschaft bleibt da trotzdem noch deutlich Luft nach oben.
Das Schöne an der Solartechnik ist, dass sie nach wie vor unterschätzt wird. Das heißt, sie kann sehr viel mehr leisten, auch hier in unseren vermeintlich schattigen Breiten, als man eigentlich so gemeinhin vielleicht denkt.
Er verweist auf eine repräsentative Umfrage seines Verbands, die vor wenigen Tagen vorgestellt wurde. So würden etwa 90% der Befragten die Potenziale von Solartechnik noch unterschätzen.
Ein durchschnittliches Eigenheimdach in Deutschland hat in der Regel 70 Quadratmeter Platz. Ja, auf diese 70 Quadratmeter kann man eine Photovoltaikanlage installieren mit einer Leistung von 13 Kilowatt Peak. Was heißt das konkret? Mit dieser Photovoltaikanlage können Sie rechnerisch im Jahr den gesamten Strombedarf eines 4-Personen-Haushaltes decken.
Aber nicht nur den Haushaltsstrom, so Körnig.
Sondern auch den Strom, den Sie zusätzlich noch für ein Elektroauto von einer mittleren Reichweite von 20.000 Kilometern brauchen und sogar noch den Betriebsstrom für eine Wärmepumpe. Das zeigt, wie leistungsfähig inzwischen Solarzellen geworden sind. Aber das weiß die Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor nicht.
Die Investitionsbereitschaft ist aber weiterhin hoch. Laut dem Bundesverband der Solarwirtschaft ist mittlerweile mehr als jeder zweite private und gewerbliche Immobilienbesitzer, der über geeignete Solardächer verfügt, an einer Solarstromanlage interessiert.
Solarstrom ist weiter gefragt. Hintergründe waren das von Gregor Lischka. Es war ein bizarr anmutender Erbschaftsstreit, der heute mit einer Entscheidung des Landgerichts Ulm einen vorläufigen Schlusspunkt fand. Es geht um den als Drogeriemarktkönig bekannt gewordenen Ulmer Unternehmer Erwin Müller, mittlerweile 91 Jahre alt. Der hatte im Jahr 2015 drei Jagdfreunde aus dem Allgäu adoptiert. Jagdfreunde, die aber damals schon im Erwachsenenalter waren. Und Adoption, das bedeutet erst einmal auch Anspruch auf einen Anteil am Erbe, das bei Erwin Müller irgendwann einmal ziemlich hoch ausfallen dürfte. Allerdings hatte Müller seine Adoptivkinder eine Erklärung unterzeichnen lassen, in der sie auf das Erbe verzichten. Das sei unrechtmäßig gewesen, meinten die später und klagten vor dem Landgericht Ulm. Und darüber kann ich jetzt live sprechen mit meinem Kollegen Thomas Wagner in Baden-Württemberg. Herr Wagner, wie hat das Gericht heute entschieden?
Ja, das Gericht hat die Ansprüche der Kinder, der Adoptivkinder, wobei das Wort Kinder da ein bisschen lustig klingt, sind ja im Erwachsenenalter, also hat diese Ansprüche zurückgewiesen. Die Verzichtserklärung sei durchaus gültig, die hätte Bestandskraft, entschied der zweite Zivilsenat des Ulmer Landgerichtes. Und er begründet es einfach damit, dass die beteiligten drei Adoptivkinder, nennen wir sie jetzt mal so, sehr genau gewusst hätten, was sie da unterschrieben hätten. Sie seien ja auch in einem Alter gewesen, wo man das verantwortlich hätte sehen können. Und sie hätten eben diese Verzichtserklärung unterschrieben. Man könne auch keine formellen Gründe erkennen, die gegen die Gültigkeit dieser Verzichtserklärung sprechen. Das heißt also, es ist rechtmäßig, dass diese drei Adoptivkinder weiterhin vom Erbe ausgeschlossen bleiben. Und ein interessanter Satz noch, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber der Streitwert, der wurde vom Landgericht Ulm auf den maximal möglichen Wert von 30 Millionen Euro festgesetzt. Und jetzt muss man wissen, Prozesskosten bemessen sich am Streitwert. Und daraus würde ich mal vorsichtig sagen, es wird wahrscheinlich schwierig werden, dort in die weiteren Instanzen zu gehen. Das könnte sehr, sehr teuer werden für die Adoptivkinder. Allerdings von denen gibt es noch keine Stellungnahme.
Jetzt muss man doch mal nachfragen, wie kommt ein Milliardär auf die, sagen wir mal vorsichtig, ungewöhnliche Idee, seine erwachsenen Jagdfreunde zu adoptieren? Also was steckt da möglicherweise hinter?
Ja, da gibt es zwei Fassungen. Also zunächst mal in der Verhandlung Anfang Mai, da war die Ehefrau von Erwin Müller zugegen und die hat gesagt, naja, Erwin Müller habe seine drei Jagdfreunde tatsächlich ins Herz geschlossen, wollte ihnen was Gutes tun, drum dieses Adoptionsangebot und alle drei Kinder haben ja immerhin dafür die Summe, die Steuerfreisumme von 400.000 Euro bekommen. Das ist das eine. Beobachter und auch Medienvertreter in Wirtschaftsmedien, die sagen aber was anderes, die sagen, da sei ein Trick dahinter gewesen, Erwin Müller habe seinen leiblichen Sohn vom Erbe oder seinem leiblichen Sohn eins auswischen wollen, den hat er ja auch aus dem Unternehmen gedrängt, wie man nachlesen kann, und ihm bedeutet, wenn er nicht eine Summe annimmt als sozusagen Abfindung, dann wird das Erbe eben geschmälert durch diese Adoptivkinder. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass die dann diese Verzichtserklärung unterschrieben haben, aber erhärtet hat sich diese Fassung vor Gericht nicht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Was weiß man denn über die Person, über den Unternehmer Erwin Müller? Was ist das für ein Mensch? Sieht man den ab und zu mal in Ulm?
Eher selten. Der lebt sehr zurückgezogen in seiner Villa im Ulmer Stadtteil Böfingen. Ab und zu lässt er sich mal blicken, aber zum Beispiel vor ein paar Wochen beim Schwörmontag, das ist so der Höhepunkt im Festkalender in Ulm, da hat man mal gesehen. Er tritt auch als Mäzen auf, aber ansonsten sehr, sehr zurückhaltend. Interviews an Journalistinnen und Journalisten, die gibt er so gut wie nie. Das ist sozusagen sein bisschen Markenzeichen. Also mit ihm zu sprechen, das ist sehr, sehr schwierig und wie gesagt sehr zurückhaltend. Man weiß aber, dass er in seinem Unternehmen manchmal sehr hohe Fluktuationen verursacht durch Personalentscheidungen auf Managerebene. Da sind schon einige gekündigt worden, was man dann auch in den einschlägigen Wirtschaftsmedien nachlesen kann.
Ganz kurz noch, welche wirtschaftliche Dimension hat das Urteil?
Naja, also der Müller-Konzern kommt, der war ja laut Mitteilung sowieso nicht betroffen. Das heißt, in einer Stellungnahme, es ging um eine private Streitigkeit zwischen den Eheleuten Müllern. Aber 36.000 Mitarbeiter steuert auf die 7 Milliarden Euro zu. Ich glaube, die Mitarbeiter dort können aufatmen, denn im Vorfeld hat es mal geheißen, wenn die Adoptivkinder durchkommen, dann könnte das auch eng werden für den Konzern.
Der Unternehmer Erwin Müller hat den Erbstreit mit seinen drei erwachsenen Kindern gewonnen. Vorerst, Informationen waren das von Thomas Wagner. Und zum Ende der Sendung blicken wir wie immer auf Stimmen aus der Wirtschaftspresse. Ein Thema dort ist der jüngste Vorstoß von Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Sie schlägt vor, dass mehr Menschen aus großen Städten in kleine Städte oder gleich aufs Land ziehen. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kommentiert.
Mussten früher viele Menschen auf der Suche nach einem Job noch die ländlichen Gebiete teils komplett verlassen, lässt sich nun oft ortsunabhängig und flexibler arbeiten. Gleichzeitig liegt genau da der Haken. Denn von der Förderung würde genau nur die Gruppe profitieren, die überhaupt im Homeoffice arbeiten kann. Wer als Pflegekraft im Einzelhandel oder an einer Pforte schafft, hat diese Option einfach nicht. Für die Badische Zeitung aus Freiburg steht fest, Menschen verteilen sich nicht zufällig. Wirtschaftliche Perspektiven und Lebensqualität sind anziehend. Menschen gehen dorthin, wo sie eine Chance sehen, für Ausbildung, Studium und Arbeit. Stuttgart, München oder auch Freiburg haben nicht grundlos hohe Mietpreise, sondern weil es hier etwa attraktive Arbeitsplätze gibt. Auch Museen, Restaurants und ein gewisses Flair. Wohnen ist dort günstig, wo das fehlt. Und die Berliner Morgenpost ist geradezu erbost. Will die Ministerin jungen Menschen nach mehreren Jahren Corona und Online-Lehre vorschlagen, sie könnten ja alle bei Mama und Papa in der Kleinstadt bleiben und sich an einer Fernuni einschreiben? Geiwitz' Einlassung ist ein Eingeständnis des politischen Versagens der SPD-Ministerin selbst und der ganzen Koalition beim Thema bezahlbarer Wohnraum und Mieten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit einem Vorstoß des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump in den USA. Natürlich hat es Gewicht, wenn die über die Weltleitwährung Dollar verfügenden USA unter einer abermaligen Präsidentschaft Trumps eine Reserve in der Digitalwährung Bitcoin halten würden, wie er jetzt angekündigt hat. In Nashville stieß Trump auf offene Ohren nicht nur bei Anhängern der Kryptowährung, die bis Dezember 2022 über 13 Monate hinweg einen Preisverfall von gut 65.000 auf kaum mehr 16.000 Dollar verkraften musste. Damals ging die Kryptobörse FTX spektakulär pleite. Ihr Gründer ist wegen Betrugs und Geldwäsche zu 25 Jahren Haft verurteilt. Doch längst hat sich Bitcoin erholt und mit zeitweise mehr als 70.000 Dollar neue Rekordpreise erzielt. Die nicht in Europa zugelassenen Bitcoin-ETF haben die Digitalwährung für US-Privatanleger leicht investierbar gemacht. Trumps Währungsreserve wäre eine weitere Innovation aus den USA, die das Vertrauen in Bitcoin stärkt.
Und mit dieser Stimme endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.